bei Gottes Familie dabei sein, Gemeinschaft als Gewohnheit. Das ist der Titel der Predigt, der schließt sich fast nahtlos an die Predigt, die wir letzten Sonntag gehört haben über das Thema Bibel. Wir haben gerade eben gleich zwei Kindersegnungen gehabt. Wir freuen uns mächtig über Kinder. Das ist also allein schon den Anblick hier vorne zu haben, die Kleinen zu sehen und da geht einem das Herz auf. Das ist einfach toll, Gott so am Werk zu sehen. Gott auf frischer Tat ertappen, so hat Luther das mal gesagt. Aber natürlich sollen die Kinder, die hier vorne stehen, nicht Kinder bleiben. Sie sollen irgendwann mal groß werden, sie sollen wachsen. Und deswegen schicken wir sie auch auf die Schule und in den Kindergarten, dass sie nicht bleiben, wie sie sind. Wenn sie bleiben würden, wie sie sind, dann würden wir uns ernsthaft Sorgen machen, wir würden sie zum Arzt bringen und man wird irgendwie versuchen, ihnen zu helfen. Das wäre ungesund. Es geht darum, an Reife zu wachsen. Früher, ganz, ganz früher, also es ist auch im Glauben so, es geht darum, an Reife zu wachsen. Wenn wir Taufe haben, wenn jemand neu sich hat rufen lassen zu Jesus und ja gesagt hat, ja, ich will auch dabei sein und ich will Vergebung für alle meine Sünden haben, will ein neues Leben haben, dann steht dieser Mensch natürlich ganz am Anfang und es ist, ja, bildlich gesprochen, ein geistliches Baby hier vor uns. Wir freuen uns alle miteinander. Das ist ein Höhepunkt. Aber hoffentlich bleibt das Baby kein Baby, sondern es wächst, es verändert sich, es wird reif. Ganz früher, unsere Altvorderen, unsere Großväter, Großmütter, die haben von Heiligung gesprochen. Heilig war ja auch ein Begriff, der hier Anklang in dem letzten Lied. Heilig, was heißt das eigentlich? Das heißt, komm rüber auf die Seite Gottes. Das heißt Heiligung. Komm rüber auf die Seite Gottes. Bleib nicht da stehen, wo du bist. Bleib nicht so, wie du bist, sondern komm rüber. Das Wort Heiligung versteht man in unserer Alltagssprache heute nicht mehr so gut. Und um Missverständnissen vorzubeugen, ist so der Sprachgebrauch bei uns Reifung, reif werden. Im Glauben. Bleib nicht, wie du bist. Komm rüber auf die Seite Gottes. Lass dich so verändern, dass Jesus in dir Gestalt gewinnt. Er ist der neue Mensch, den du werden sollst. Ich habe hier auch einen Vers mitgebracht. Wir sollen nicht mehr unmündige Kinder sein. Wir wollen uns von der Liebe geleitet an die Wahrheit halten und in allem, also in allen Belangen wachsen, bis wir ihn erreicht haben. Er Christus ist das Haupt. Lass dich verändern. Werd neu. Das passiert nicht automatisch. Also wir brauchen nicht glauben, wenn jetzt hier Täufling frisch aus dem Wasser angezogen, kommt rein in die Gemeinde und dann ist es halt wie etwas im Garten, das wächst halt einfach so. Sondern auch im Garten ist es so, da muss etwas passieren. Da muss gejätet werden, begossen werden und so weiter. Das passiert nicht automatisch. Wir müssen vor allen Dingen als Betroffene auch, dem Geist Gottes Raum geben. Der Geist Gottes macht's, der verändert uns. Aber unser Teil ist, ihm Raum zu geben. Der Geist Gottes ist eine große Macht, gewaltig. Es waren jetzt Leichtathletik-Weltmeisterschaften und da haben sie gezeigt, einen Hammerwerfer. Einen, auf den alle große Hoffnung gesetzt haben, Deutschen noch dazu. Und das wurde so gezeigt, wie er dann ausholte und wie so diese Kraftentfaltung war. Dann auch in Zeitlupe sieht es ja noch doppelt so stark aus. Und wie sich dann diese Kraft entlud, als er den Hammer losließ und das Ding flog. Das war herrlich anzuschauen. So ist der Heilige Geist. Aber wie würde das aussehen, wenn man diesen Hammerwerfer keinen Raum geben würde, wenn man ihn einwickeln würde in Tücher, dann wäre er immer noch kraftvoll, aber er könnte den Hammer nicht einen Zentimeter werfen. Und so ist auch der Geist. Wir müssen dem Geist Gottes einfach Raum geben. Dazu nutzen wir die Bibel, letzte Predigt. Dazu nutzen wir das Gespräch mit Gott, Predigt vor 3 Wochen. Die stille Zeit, die tägliche stille Zeit, da geben wir Tag für Tag dem Geist Gottes Raum in unserem Leben. Und und das ist das Thema heute, die Gemeinschaft mit anderen Christen. Wenn wir zusammenkommen hier, ja, hier im Gottesdienst, aber nicht nur im Gottesdienst, sondern vielleicht auch in der Jugend oder in einem Hauskreis oder in irgendeiner Arbeitsgruppe, da kommen wir zusammen und geben dem Geist Gottes Raum, dass er etwas an uns tut. Wenn wir das nicht tun würden, passiert Folgendes. Da lesen wir in der Bibel, Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 25, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander. Ich habe diesen Vers immer falsch verstanden. Ich habe das immer so verstanden, wenn Leute nicht mehr in Gottesdienst kommen, dann muss man sie ermuntern, dass sie wieder in den Gottesdienst kommen. Aber das steht da nicht. Was steht da? Lasst uns nicht wegbleiben, sondern lasst uns anstattdessen einander ermuntern. Das heißt, wir kommen zusammen, um uns gegenseitig zu ermuntern, um gute Impulse zu setzen. Das ist ein Unterschied. Es gibt gute Gewohnheiten, um die geht es natürlich hier in dieser Reihe. Das ist mehr als einmal gesagt worden. Es geht darum, gute Gewohnheiten zu entwickeln als Schlüssel zum Wachstum, als Schlüssel dazu, dem Geist Gottes Raum zu geben. Es gibt aber auch schlechte Gewohnheiten, wie dieser Vers beweist. Wegbleiben ist so etwas. Da nimmt man dem Geist Gottes alle Möglichkeiten, wie ein eingewickelter Hammerwerfer, vollkommen ausgebremst. Und der Vers macht deutlich, was in unserer Gemeinschaft passiert. Wir ermuntern einander. Es geht nicht nur darum, einen gemeinsamen Termin im Kalender zu haben oder im Kreis zu sitzen und die gleichen Möbel zu benutzen. Es geht darum, dass man sich gegenseitig ermuntert, also wach hält, wenn die Liturgie eingekehrt ist, und die kehrt ja immer mal wieder ein, Liturgie, in die man zwangsläufig verfällt, wenn man die Gemeinschaft meidet. Die Hebräer übrigens, an die dieser Brief geschrieben worden ist, das wird deutlich, wenn man den liest, die hatten ein Liturgieproblem. Das war der Anlass für diesen Brief. Da war irgendwie alles, da war der Islam eingebrochen in diese Gemeinde oder in diese Gruppen. Islam, damit meine ich Anbetung Islam, Bibellesen Islam, Gottesdienst Islam. Ja? Die hatten ein Liturgieproblem, alles Islam. Habt ihr es jetzt erst verstanden? Oh. Die Diagnose des Verfassers sieht so aus, das ist ja auch kein Wunder, dass bei euch Liturgie und alles Islam. Wenn ihr den Zusammenkünften fernbleibt, ja, was soll denn anderes dabei herauskommen? Ist ja klar, ist ja logisch. Also, warum ist Gemeinschaft so wichtig? Warum ist Gemeinschaft so wichtig? Erster Punkt, ich gehöre mit anderen Gläubigen zur Familie Gottes. Das ist mein Lebensraum, das ist mein Fluidum. So wie der Fisch ins Wasser gehört und wie der Heiligbewohner auf den Krabbenfischerkutter gehört und der Tiroler in die Berge gehört, so gehört der Christ in die Gemeinschaft. Es ist seine Identität. Davon legt dieser Vers Zeugnis ab aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, Familienangehörige Gottes. Da seid ihr zu Hause bei ihm und bei seinem Volk. Es ist einfach ein Teil meiner Identität. Und zur Identität von ganz vielen gehört von Natur aus, dass sie halt für sich alleine sind. Sie sind halt Eigenbrötler irgendwo. Ja, und das ist eigentlich ein großes Unglück. Die leben ein ganzes Leben, ohne zu merken, dass sie Gemeinschaft brauchen. Sie pflegen das. Sie verstehen sich als Individualisten. Es gehört für sie zum Leben dazu, dass sie sich nur so weit auf andere einlassen, wie das nötig ist, damit ihr Leben für sie so funktioniert. Christen sind anders. Christen wissen, mein Platz ist in der Gemeinschaft des Volkes Gottes, weil ich gehöre zu diesem Volk dazu. Ich gehöre zu dieser Familie dazu. Gottes Geist hat uns anders gemacht. Das Leben als Christ kann ohne Gemeinschaft von vorn bis hinten nicht funktionieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, warum Gemeinschaft so wichtig ist: ich brauche jemand, der mir bei Versagen wieder Mut macht. Nicht? Haben wir nicht gelesen? Ermuntert einander. Ermuntert einander. Das Leben ist keine Dressur. Ihr kennt das von den Olympischen Spielen. So, die Dressurreiter sind wir Deutschen ja immer besonders erfolgreich. Ich weiß nicht, ob es mit unserer Mentalität zu tun hat. Aber da ist es so. Und ich gebe zu, mir macht Dressurreiten zu gucken gar keinen Spaß, weil ich immer so denke, ein Fehltritt und ein, was nicht so gut geklappt hat, und schon sind die draußen. Wie schrecklich. Und ich glaube, dass das Leben nicht so ist wie eine Dressurübung. Ich verstehe das Leben eher wie eine Trekkingtour. Das Leben als Christ. Auf so einer Trekkingtour ist es nicht so schlimm, wenn man sich mal vertritt. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal hinfällt. Es sind ja nicht immer geebnete Wege, sondern es geht über Stock und Stein. Und da gehört es normal dazu. Ein Rückfall in alte Verhaltensweisen ist normal. Teilweise sogar ein Versumpfen in alten Gewohnheiten ist immer einmal wieder normal. Damit wir uns aber nicht selber aus dem Dreck ziehen müssen, schaffen wir oft nicht, hat Gott die Gemeinschaft gegeben, die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Es ist gut, wenn wir Gemeinschaft haben. Zwei sind besser als einer allein, denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf. Doch wehe dem, der allein ist, wenn er hinfällt, ohne dass einer bei ihm ist, der ihn aufrichtet. Und wenn jemand einen Einzelnen auch überwältigt, zwei sind ihm gewachsen und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Ich weiß, wer sich an diesen Vers erinnert jetzt. Ich weiß noch nicht, ich kenne Leute, die haben das als Zeitspruch gehabt hier unter uns. Warte mal, wo sind sie denn? Ich glaube, die Herles hatten den nicht, oder? Wer war es? Ah ja, okay. Aber wichtig ist er und als Hochzeitsspruch auch gar nicht so schlecht. Viele haben nach vielen Erfahrungen mit Gemeinschaft keine Lust mehr auf Gemeinschaft. Sie sagen, am Ende war es einfach nur anstrengend. Ich habe immer nur geben müssen. Die anderen waren immer nur die armen Opfer, denen ich helfen musste. Umgekehrt wäre es auch dann denkbar, habe ich bisher noch nicht so oft gehört, aber dass jemand sagt, ich bin immer nur das arme Würstchen gewesen, dem alle ihre guten Ratschläge gegeben haben. Und ich bin in meiner Entwicklung überhaupt nicht von der Stelle gekommen. Da ist etwas schiefgelaufen in der Gemeinschaft. Ich greife das auf, weil ich denke, es ist wichtig, Bedenken auch zu äußern und zu nennen. In einer richtigen Gemeinschaft sieht es so aus. Keiner ist immer nur ein Gebender. Keiner ist immer nur ein Nehmender. Gemeinschaft lebt davon, dass jeder von uns einmal dringend gebraucht wird, einem anderen hilft und dass jeder bereit ist, dem anderen beizustehen. Eines der größten Hindernisse für echte Gemeinschaft ist, dass die einen sehr schnell in die Helferrolle hineinrollen und die anderen in die Opferrolle. Und dann ist etwas festgefahren. Das macht keine Freude mehr, zusammenzukommen. Wie kommt man da raus, wenn man sich so aufeinander eingespielt hat? Ich habe einmal den Satz gelesen, den habe ich auch schon mal gesagt, aber ich sage den nochmal, weil ich den so gut finde. Wer nicht manchmal aus der Rolle fällt, rollt schnell in die Falle. Komm raus aus deiner Rolle. Jeder von euch, der an Hauskreis oder so etwas von innen kennt, der kennt das. Der weiß, ah ja, ich habe die und die Rolle und der hat die und die Rolle. Aber da wird nicht drüber geredet, nicht? So lebt man einfach. Und ich möchte euch den Rat geben, einmal darüber zu sprechen, in eurer kleinen Gruppe. Sprecht mal darüber. Was ist meine Rolle und wie fühle ich mich dabei? Denke ich, dass es angemessen ist? Oder ist es nötig, das Ganze einmal aufzubrechen? Das war ein kleiner Exkurs. Im Grunde genommen, ja, machen wir uns einander Mut. Jeder macht dem anderen Mut. Wozu ist Gemeinschaft nötig? Ich brauche Gleichgesinnte, um mich an ihnen auszurichten. Eisen wird an Eisen geschliffen, so schleift einer den Charakter des anderen. Auch das war mal ein Hochzeitsspruch, habe ich irgendwann mal miterlebt. Eisen wird an Eisen geschliffen, so schleift einer den Charakter des anderen. Wir haben in uns drin so manchmal den Drang, uns anzupassen an eine Gemeinschaft, in die wir kommen. Habt ihr das schon an euch mal so erlebt? Wie, ja, ich sehe also einige nicken dazu. Das färbt irgendwie ab. Ne? Es gibt so einen lustigen Film mit Woody Allen. Woody Allen spielt einen Neurotiker, wie er immer so ein Neurotiker spielt. Und der hat eine ganz besondere Eigenheit. Immer wenn er unter Leute kommt, dann verändert er sich so, dass er so ähnlich wird wie die Leute, mit denen er gerade spricht. Also erst ist er ganz normal, dann trifft er auf eine Gruppe von Schriftgelehrten mit so komischen Hüten und so Ringellocken und er fängt an, mit denen zu reden und auf einmal wachsen ihm die Locken. Ja? Ein bisschen ist Wahrheit dran für jeden von uns. Wir verändern uns durch die Gemeinschaft, in der wir stecken. Wir haben den Hang, uns an unsere Umgebung anzupassen. Wir sind sicher keine Chamäleons, das wäre übertrieben, die beliebig so ihre Farbe wechseln können, wie das Hemd. Aber etwas, so ein, vielleicht kein Chamäleon, aber ein Kamel, sind wir alle. Das schlummert in jedem von uns. Jetzt, welche Schlüsse ziehen wir daraus? Verändern können wir uns da schlecht, aber wir sind halt so. Wir können uns bis zu einem gewissen Grad aussuchen, von wem wir uns abfärben lassen. Wir können uns aussuchen, mit welchen Menschen wir zusammenkommen. Wir können das gezielt tun. Vielleicht nicht gerade im Beruf, da ist es schwierig, aber in unserer Freizeit ist das schon möglich. Nutzen wir die Möglichkeiten, die da sind. Gemeinsam können wir uns aneinander ausrichten und eine neue Orientierung bekommen, uns gegenseitig schärfen, so wie das in diesem Vers heißt aus den Sprüchen. So, nächster Punkt. Jesus ist gegenwärtig, wenn wir Gemeinschaft haben. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Jesus war kein Mann der überflüssigen Worte. Was er gesagt hat, das hat er auch so gemeint und das stimmt auch. Und wenn wir uns bewusst machen, dass er da ist, da sind wir in seinem Namen versammelt schon. Wir sind jetzt in seinem Namen versammelt. Was schließen wir daraus? Wir schließen daraus, dass er da ist. Wir sind mehr als zwei oder drei, viel mehr. Ein fester Termin, wo man sich das gewohnheitsmäßig vornimmt, ist bestimmt eine große Hilfe. Und wenn man dann zusammenkommt, dass man sich ein paar Augenblicke Zeit nimmt, Und vielleicht still wird und vielleicht ein Gebet draus macht und sich das bewusst macht. Jesus, in deinem Namen sind wir hier und du bist jetzt auch hier und wir danken dir einfach dafür, dass du hier bist und wir sind auch bereit, auf dich zu hören. Jeder Gottesdienst ist so etwas. Bei der Bibelstunde machen wir es uns immer vorneweg klar. In den Hauskreisen weiß ich auch, dass es so ist, dass der Spruch, wir beginnen diesen Gottesdienst oder dieses Treffen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das ist keine hohle Floskel, sondern da steckt etwas drin. Das ist die Einladung an Jesus. Wir sind hier zusammen in deinem Namen und du bist da. Und wenn er da ist, dann verändert das total die Gemeinschaft. Gemeinschaft an sich, Wenn Leute zusammenkommen, bedeutet das erstmal gar nichts. Kommen ja viele Leute zusammen. Mein Sohn hat mir auf dem Display seines Handys gesehen, was da heute Nacht im Apfelbaum los war in Heppenheim. Das ist grandios. Wie viele Leute? Was für ein Hallo da. Können wir uns verstecken. Aber zunächst einmal bedeutet es gar nichts. Es kommen einfach nur viele Leute zusammen. Auch in der Bibel ist davon die Rede, dass es Gemeinschaft gibt, die zunächst einmal nichts bedeutet. Schreibt der Apostel Paulus an die Korinther: Das kann ich nicht loben, dass ihr nicht mehr zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Wow, ein Treffen in der Gemeinde und nicht zum Nutzen? Da kommen aber ganz viele, macht nichts. Ist nicht zum Nutzen, ist zum Schaden sogar. Das gibt's. Teilnehmerzahlen können nicht beeindrucken. Was den Unterschied macht, ist, ob Jesus gegenwärtig ist. Er lebt und er teilt sich mit. Er heilt. Er gibt Kraft. Er verändert. Er begegnet uns in der Begegnung mit unseren Glaubensgeschwistern. Und schließlich, Gemeinschaft ist ein Zeugnis für die ganze Umgebung. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist. Das betet Jesus im Garten Gethsemane. Und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also ganz dolle mit Jesus zusammen und die auch untereinander und mit mir zusammen. Das ist das Gebet von Jesus. Gemeinschaft in seinem Namen, mit ihm dabei. Und das ist das Zeugnis, dass die Welt glaubt, dass tatsächlich der Vater ihn gesandt hat. Gemeinschaft und Zeugnis. Das sind ja zwei von den Kernaufträgen der Gemeinden. Zeugnis und Gemeinschaft. Das gehört immer dazu. Das sind zwei Kernaufträge und die haben eine ganz große Schnittmenge. Da, wo Christen zusammenkommen, da ist auch gleichzeitig ein Zeugnis da. Höre ich immer wieder. Von Leuten so im Alltag. Mensch, also die Gemeinschaft da, das finde ich ja, boah, das ist ja toll. Die Gemeinden könnten in allen Medien präsent sein, viel mehr als heute. Die könnten ganze Privatsender besitzen und Riesenkampagnen fahren. Und doch wird die Umgebung an der Gemeinschaft der Christen erkennen, dass Jesus der Heilmacher des Lebens ist. Gemeinschaft, es gibt keine effektivere PR für Christus. Davon reden die Leute. Die Praxis, wie lässt sich das leben? Ganz kurz zum Schluss. Was gibt einer Gemeinschaft Tiefe? Ja, wie lässt sich das leben? Natürlich durch den Gottesdienst. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid gekommen. Der Schwerpunkt hier ist zwar Anbetung und Lehre. Habt ihr gesehen, auch Segen natürlich heute einmal, aber Anbetung und Lehre jetzt. Aber danach, da kommt der Segen. Und da rennen wir nicht gleich nach Hause, jeder in seine Richtung, sondern wir bleiben noch zusammen bei einer Tasse Kaffee. Schon mal Einladung, hier dort hinten ist Kaffee und Tassen auch. Und wir nutzen die Zeit danach für ziemlich viel Gemeinschaft. Das geht oft eine Stunde lang und länger. Nur, diese Gemeinschaft bleibt, so toll sie ist, in der Regel doch eher oberflächlich. Selten mal, dass ich so sehe, es gibt wirklich tiefe Gespräche, dass auch Tränen einmal fließen. In der Regel bleibt es oberflächlich. Das ist das, was ich mal so Flächengemeinschaft nennen möchte. Flächengemeinschaft. Ich glaube, wir sind ziemlich gut in Flächengemeinschaft hier in der Gemeinde. Aber ja, wie oft kann man dann auch wieder hören, eigentlich fühle ich mich einsam. Also wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann bin ich wieder mit meinen Themen zugange und ich fühle mich einsam. Wo gibt es nicht Flächengemeinschaft, wo gibt es Tiefengemeinschaft? Die kann es geben in unseren Kleingruppen. Ich sage, die kann es geben in unseren Kleingruppen, in Freundschaften, in Zweierschaften. Ich sage kann, denn nur weil eine Gruppe klein ist, muss es in ihr natürlich keine Tiefengemeinschaft geben. Sie hat aber das Potenzial. Vertrauen muss wachsen und braucht natürlich ein, einen übersichtlichen Rahmen, wo man es erträgt, dass einer seine Probleme offenbart. Wo man nicht gleich unter guten Ratschlägen begraben wird, wenn man sich traut. Wo man vertraulich mit dem umgeht, was man voneinander hört. Denn sonst könnte man es ja gleich im Gemeindebrief veröffentlichen. Wo man im Namen Jesu zusammenkommt, da kommt es zur tiefen Gemeinschaft. Wenn wir heute Gemeinde sagen, dann denken wir an die große Gemeinde, so wie wir heute beieinander sind. Das ist, was ich hier so vor mir sehe, ist Gemeinde. 20, 60 oder 200 oder noch mehr Personen, je nachdem in welchem Ort. Da ist aber wegen der Größe hier eigentlich nur Flächengemeinschaft möglich. Damals in der Zeit der Bibel, wenn man da von Gemeinde gesprochen hat, wisst ihr, wovon man dann gesprochen hat? Von Hauskreisen, von Kleingruppen. Und das verrät etwa der Satz ganz am Schluss im Römerbrief, grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Also eine Gemeinde, die sich in einem Privathaus versammelt. Die Häuser waren eher noch kleiner als heute. Da war dann vielleicht eine Gemeinde von 10 Personen beieinander. Das war normal. Das war die Gemeindestruktur damals. Gemeindezentren gab es erst 300 Jahre später, als das Christentum legalisiert wurde. Vorher war es normal, in einem sehr überschaubaren Rahmen Glauben zu leben und zusammenzukommen und Gemeinschaft zu haben. So, was ist möglich in den kleinen Gruppen? Dieser Abschnitt ist schon vorgelesen worden. Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 bis 47, das Leben der allerersten Gemeinde in Jerusalem. 8 Punkte, stehen aber nur die Ordnungszeilen auf dem Papier. Da lesen wir, sie hielten an der Lehre der Apostel fest. Also was kann man machen? Beschäftigung mit der Bibel. Ich glaube, das findet in ziemlich vielen Hauskreisen statt. Ich denke mal in allen. Beschäftigung mit der Bibel, das gibt der Gemeinschaft Tiefe. Wo man es Bibel lesen lässt, oh, da sieht es dann schlecht aus. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest. Damals hatte man ja noch die Überlieferung der Apostel nicht in schriftlicher Form, nur durch Überlieferung. Oder die Apostel waren selber da. Heute ist es die Bibel, das Neue Testament, aber auch das Alte Testament. Und an der Gemeinschaft. Zweitens, Gemeinschaft. Und am Brechen des Brotes, was heißt das? Abendmahl in den kleinen Gruppen. Ist das Revolution? Könnt ihr euch das vorstellen, einmal Abendmahl im Hauskreis zu feiern? Macht es doch. Wenn ihr Rat braucht, sprecht mich an. Gibt Abläufe, also da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Man kann Abendmahl auch in den kleinen Gruppen feiern. Viertens, und an den Gebeten. Logisch. Gebet füreinander. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Das gehört auch mit noch zum Gebet. Und alle, die gläubig geworden sind, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hat. Das ist der Punkt. Unterstützung, wo jemand Unterstützung braucht, ganz alltäglich. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel und brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Was soll ich dazu sagen? Gastfreundschaft. Das gibt der Gemeinschaft Tiefe, das schafft Tiefengemeinschaft. Sie lobten Gott und waren beim ganzen, ja, sie lobten Gott. Ganz wichtiger Punkt, nur 3 Worte. Aber die haben es in sich. Lob und Dank. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Also, ich setze es mal um für eine kleine Gruppe. Was könnte das für eine Gruppe bedeuten? Nämlich, dass sie nicht sagt, ja, wir sind hier die 7 Leute. Und wir treffen uns für die nächsten 23 Jahre. Und das war es dann. Sondern diese Gruppe ist auch offen für Neue. Neue einladen, das gehört dazu. So, und dazu möchte ich sagen, ihr kommt in eine Kleingruppe hinein, in einen Hauskreis, Jugend, was weiß ich, und das wäre doch mal eine Rollenverteilung, wenn es zu jedem dieser Punkte, dieser Dinge, die der Gemeinschaft Tiefe gibt, einen Paten gibt. Also einen, der das Thema Bibel für sich nicht gepachtet hat, aber der das unter seine Fittiche nimmt und sagt, hier, da müssen wir aufpassen, dass wir wirklich im Wort bleiben, das ist wichtig für uns, hier kriegen wir Kraft. Dass einander, einem anderen die Gastfreundschaft total wichtig ist. Oder dass einer dafür sorgt, dass die Lobpreiszeit auf gar keinen Fall ausfällt. Dass einer aufpasst, dass nicht die Gruppe so im eigenen Saft brät, sondern sich Gedanken macht, Mensch, wen können wir eigentlich einladen? Wen können wir Gutes tun? Wir können ja nur Gutes tun, indem wir ihn einladen zu uns und so weiter. Hat jeder seine Aufgabe und jeder seine ganz, ganz wichtige Funktion und trägt mit dazu bei, dass die Gemeinschaft an Tiefe gewinnt. Ja, damit bin ich am Schluss der Predigt angelangt. Jetzt fehlt mir eigentlich der gelungene Abschluss so. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir in der Gemeindeleitung eine Person haben, die dieses Thema ganz groß auf seine Fahnen geschrieben hat und gern bereit ist, mit Rat und Tat behilflich zu sein. Das ist der Erwin. Vielleicht, Erwin, stehst du nochmal auf, dass wir alle sehen können, wer du bist. Also Erwin ist zuständig für alle Fragen, was mit Hauskreisen, kleinen Gruppen zu tun hat. Aber auch ich werde immer einmal wieder angesprochen, weil vielleicht ein Material gesucht wird, weil sich eine Gruppe ein bestimmtes Thema vorgenommen hat. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Ruft mich bitte an. Ich freue mich dann immer riesig. Ihr tragt also mit dabei, dass ich einen guten Tag habe, wenn ich so einen Anruf kriege. Ja, und natürlich kommen wir auch selber gerne in kleinen Gruppen und besuchen euch und sind mit euch zusammen. Vielen Dank. Amen.